sag mal, reibst du dich denn mit Butter ein, ey?
Alter Trick von meiner Oma. Die hat mir immer gesagt, die Haut besteht auch mit aus Fett und da ist auch Butter das Naheliegendste. Ja, so ein kleiner Schmierfilm, herrlich.
Ja, viel Spaß dabei. Aber da sind wir jetzt beim Thema. Ne? Um Fette geht es heute, Leute. Um ganz eine fette Sache. Wir haben auch einen fetten Podcast vor uns. Ja, ganz fettige Sache. Nämlich heute geht es um Lipoproteine. Lipoproteine. Da steckt Lipo drin. Das kommt von Lipid. Lipid ist so eine fremdsprachliche Bezeichnung für Fette oder biochemische Bezeichnung für Fette. Und Proteine, ja, das sind die Eiweiße. Also ein Gemisch aus Fetten und Eiweißen. Das sind die Lipoproteine. Lipoproteine, was machen die eigentlich im menschlichen Körper, Moritz?
Ja, super Startfrage. Also du hast den Namen ja schon genannt, Fette und Eiweiße. Und im Grunde sind es Komplexe aus diesen beiden Substanzen. Und sie haben eigentlich folgende Funktion. Das kann man auf den Punkt bringen. Also zuallererst sorgen sie dafür, dass zum Beispiel Cholesterin oder langkettige Fettsäuren aus der Nahrung vernünftig aufgenommen werden können und ja über die Blutbahn transportiert werden. Dass natürlich die Leber, ne, ihre Pakete an Cholesterin und Fetten versendet. Und last but not least, muss auch Fett aus der Peripherie zurück in die Leber.
Ja, Lipoproteine, das ist so ein bisschen so ein Containergeschäft, ne? Also so ein bisschen das Containergeschäft des menschlichen Körpers, der verpackt die Lipide nämlich, ja, also die Triglyceride und das Cholesterin in erster Linie in einen Proteinmantel, um die durch den Körper zu schiffen. Und warum, lieber Moritz, macht der so einen Aufwand? Wieso wird das Fett nicht einfach irgendwie in die Blutbahn gespritzt und ja, kursiert da irgendwie sozusagen nackt herum? Wieso macht der Körper diesen Aufwand und verpackt das in Proteinmantel? Das kapiere ich nicht.
Ja, das hat eine ganz physiologisch-physikalische Situation, die dahinter steckt. Nämlich ist klar, Lipide sind lipophil, also hydrophob. Das heißt, sie lieben kein Wasser. Und dadurch, dass Fett und Wasser sich ja per se erstmal abstoßen und keine gemeinsame physikalische Flüssigkeit bilden, braucht man einen Transporter, der diese physikalischen Gesetze zumindest partiell aushebelt.
Das heißt also, die Fette liegen ganz blöd gesagt in der Proteinmantel außen und dadurch ja, können die im Blutstrom rumschwirren, ohne, ja, das, was machen Fette so gerne, das sollten wir vielleicht nochmal erwähnen, ohne dass die Fette verkleben. Ne? Das wäre nämlich irgendwie so die Drohgebärde, wenn irgendwie, ne, wenn jetzt irgendwie die Fette einfach so im Blut rumschwirren würden, die würden sich sozusagen, könnten sich aggregieren, also zusammenlagern, und aus kleinen Tröpfchen könnten große Tröpfchen werden. Das ist jedem schon mal aufgefallen, der eine fette Hühnersuppe von oben irgendwo betrachtet hat. Und dann können nämlich die Blutkapillaren verlegen, und das wäre natürlich äußerst schlecht. Es gibt sogar einen Zustand, bei dem sowas vorkommt, das ist nämlich die Fettembolie, wenn zum Beispiel ja, bei einem Trauma Fettgewebe zerplatzt und Fett in Tropfenform in die Blutbahn kommt, dann passiert das nämlich, die Fettembolie, die Verlegung. Das will man nicht. Deswegen muss der Körper so einen Aufwand betreiben und hat da dieses Containergeschäft mit den Lipoproteinen eröffnet. Sehr erfolgreicher evolutionärer Weg. Deswegen gibt es uns auch noch. Sonst wären wir jetzt alle schon an dem ersten Butterpaket in unseren Höhlen zugrunde gegangen. Ja, jetzt gibt es verschiedene Lipoproteine, habe ich mir sagen lassen. Ja, und nicht nur eins. Und wie strukturiert man die jetzt? Also wie teilt man die ein?
Also da gibt es mehrere Möglichkeiten, die einzuteilen. Das Wichtigste, und das sollte man, glaube ich, auch als Mediziner, als Kliniker da draußen wissen, dass man sie vor allem nach Dichte einteilt. Und diese relative Dichte, die bei der Ultrazentrifugation entsteht, die ergibt dann die verschiedenen Klassen. Und man teilt sie dann wirklich in die Größe auch auf. Ne? Und lustigerweise tragen die das auch durchaus in ihrem Namen.
Ja, die gehen wir jetzt mal im Einzelnen durch. Also wir unterscheiden nämlich so vier große Klassen von Lipoproteinen. Das sind einmal die Chylomikronen, das sind auch gleich die dicksten, muss man dazu sagen, ja, also die größten. Dann die VLDLs, die Very Low Density Lipoproteins. Ja, also die haben eine sehr geringe Dichte, wie man dem Englischen leichter nehmen kann. Dann haben wir die Low-Density-Lipoproteins, die LDLs. Und last not least, wie sollte es anders sein, die High-Density-Lipoproteins, also mit der hohen Dichte, HDL. Also vier Klassen, die man sich merken muss. So, und die werden jetzt quasi durch die Blutbahn geschickt und ja, bringen Fett von A nach B. Aber wo werden diese Lipoproteine, sollten wir jetzt unseren Hörern nicht verschweigen, denn erstmal gebildet? Also wo kommen die her? Irgendwelche Zellen müssen ja produzieren, die werden sich ja nicht von selbst bilden.
Genau, das ist eine sehr gute Frage, denn wir nehmen ja die Lipoproteine an als solche erstmal gar nicht auf, sondern in unserem Magen-Darm-Trakt, wenn wir jetzt was verzehren, ne, sei es jetzt so eine leckere Olive oder eine Guacamole mit Avocado oder eine Tüte Chips, ne, dann kommen ja erstmal Speisefette an. Und deshalb, erster Step ist der sogenannte exogene Weg. Da werden praktisch die Fette in den Enterozyten vor allem, also im Magen-Darm-Trakt und in diesen hochspezialisierten Zellen, zusammengepackt und dann transportfähig gemacht. Das ist also der erste Weg, der nennt sich auch exogener Weg der Lipoproteinherstellung. Und der zweite und wesentlich größere, den sollte man auch kennen, wird von unserer großen, fantastischen Drüse im rechten Oberbauch geleistet, nämlich in der Leber, die in der Lage ist, allerlei verschiedene Klassen von Lipoproteinen zu bilden.
Also ein ganz komplizierter Prozess, der aber an zwei Organsystemen irgendwo am meisten zu Hause ist, nämlich einmal im Verdauungstrakt, also mit dem Darm, und dann in der Leber, unserem größten Stoffwechselorgan. Jetzt haben wir gesagt, okay, wir haben die Fette, also Triglyceride und Cholesterin da drin und die Proteine. Vielleicht soll man so einen kleinen Exkurs machen, wieso ja Cholesterin, ja, das ja allgemein verteufelt wird immer so ein bisschen. Gab es eine Zeit lang Cholesterin, böse, böse, böse. Ja, wieso das eigentlich ein ziemlich wichtiger Stoff für uns ist. Also ohne Cholesterin würde es ja nicht laufen im menschlichen Körper.
Absolut. Also Cholesterin ist eine super relevante Ausgangssubstanz, die ein sehr komplexes Molekül auch darstellt. Könnt ihr euch gerne nochmal angucken. Ne? Wir erinnern uns noch an unsere Biochemiezeiten. Da musste man das Cholesterinmolekül ja durchaus mal aufmalen. Und der menschliche Organismus ist in der Lage, Cholesterin tatsächlich zum Teil selber zu synthetisieren, aber natürlich auch aus der Nahrung aufzunehmen. Relativ komplexer Synthesepfad, der da begangen wird mit bis zu 8 Subenzymen. Aber, und das hat man ganz zu Beginn ja schon mal gesagt, die Cholesterine sind eben total wichtige Bausubstanzen für Hormone, namentlich mal genannt zum Beispiel die Glukokortikoide, also das Cortisol, was unsere Nebenniere produziert. Dann haben wir aber auch das Aldosteron aus der Nebenniere, als Mineralkortikoid, aber auch die Androgene, die Östrogene, die Gallensäuren und natürlich das bekannte Vitamin D. Das sind wirklich wichtige Substanzen, Hormone, die ohne Cholesterin gar nicht hergestellt werden können.
Genau, wir sollten nicht verschweigen, dass letztendlich in jeder Körperzelle, in jeder Zellmembran auch Cholesterin drinsteckt.
Total, ne?
Ein wichtiger Bestandteil der Zellmembran ist nämlich zwischen die Phospholipide, die da auch noch rumschwirren und übrigens auch in unseren Lipoproteinen teilweise sich finden, ja, und die Sphingolipide eingebaut. Das heißt, Cholesterin ist ein Membranbestandteil. Ohne Cholesterin würde es überhaupt nicht laufen. Deswegen ist Cholesterin per se auch nicht böse. Ja, also schon ein wichtiger Stoff. Es kommt eben halt immer darauf an, wo ist das Cholesterin und wie ist es verpackt.
Absolut. Genau. Und wie viel ist auch da, ne? Also das werden wir uns am Ende nochmal anschauen, was da so die klinische Relevanz ist.
So, die Triglyceride sollten wir vielleicht auch nochmal ganz kurz erwähnen. Triglyceride, hattest du schon anfangs gesagt, ganz wichtiger Energiespeicher, ja, oder auch Energielieferant. Wo werden Triglyceride in erster Linie verstoffwechselt im menschlichen Körper?
Ja, Triglyceride sind ja im Grunde ein direkter Energielieferant, können also in allen Organen verbrannt und verbraucht werden, die Beta-Oxidation von Fetten beherrschen, insbesondere vor allem natürlich die Muskulatur, die davon profitiert, wenn Triglyceride in einer gewissen Menge erscheinen, aber auch eben auch andere Organe, die in der Lage sind, mitochondrial Fettsäuren abzubauen.
Genau. Ja, jetzt schauen wir uns mal die einzelnen Lipoproteine oder Lipoproteinklassen ein bisschen genauer an. Die Chylomikronen hatten wir gesagt, das sind so die größten, wobei groß natürlich jetzt immer in mikroskopischen Maßstäben irgendwie zu betrachten ist. Wie groß, also welchen Durchmesser hat so ein Chylomikron in der Regel? Das ist natürlich nicht jetzt normiert, sondern gibt es auch unterschiedliche Durchmesserklassen, wie das nicht anders zu erwarten war.
Ja.
Was würdest du da so als Richtwert setzen?
Ja, also das ist schon verrückt, weil die wirklich nicht so klein sind, ne? Auch wenn ich jetzt hier von Mikrometern spreche, die sind in der Regel so einen halben bis einen Mikrometer groß und haben eine Dichte von, naja, ich sag mal, irgendwo zwischen 500 und 1000 Gramm pro Milliliter. Das sagt euch jetzt vielleicht nicht viel, aber die sind verhältnismäßig zu einer Kapillare, sind die gar nicht so klein, ne? Das muss man mal so sagen.
Ja, die haben nun einen sehr hohen Gehalt an Triglycerin und dadurch sind die auch in der Dichte so gering. Das heißt also, die Chylomikronen sind eigentlich so die Container, die am meisten Triglyceride beinhalten und deswegen irgendwie auch nicht so dick auftragen. Ja, und die ja, sind im Prinzip dadurch, dass sie halt so fettreich sind, so triglyceridreich sind, dann halt auch als ja die leichteste Klasse anzusiedeln, also die Klasse mit der geringsten Dichte. Also VLDL, wissen wir, es sozusagen das Mammut unter den Lipoproteinen. Ja. Jetzt kommt die nächste Klasse, das VLDL. Welchen Durchmesser haben wir da ungefähr?
Ja, VLDLs, ne, die Very Low Density Lipoproteine, die sind eben etwas kleiner. Ja, wie groß mögen die sein? Ich habe da jetzt gar keine Zahl, aber ich glaube, die sind
ein Drittel so groß.
Ein Drittel, ja, also wahrscheinlich irgendwo 0,1 Mikrometer, ne? Verrückt. Das ist ja echt wahnsinnig klein.
Wobei man natürlich jetzt sagen muss, der Übergang zwischen diesen verschiedenen Klassen ist natürlich fließend. Also es ist jetzt keine starke Grenze dazwischen, sondern ganz klar, also es ist so ein, ja, wie alles in der Natur, ein nicht fest abgegrenzter Bereich, wo das an den Grenzen sozusagen zu Überschneidungen kommt. Ja. VLDL, haben die jetzt dieselbe Zusammensetzung, was die Fette anbelangt, oder unterscheiden sie sich von den Chylomikronen?
Also letztendlich sind dort auch Triglyceride drin, aber vor allem auch Phospholipide, Cholesterine sind natürlich auch mit drin. Also Cholesterin ist da sicherlich mit auch der Hauptbestandteil, was den Lipidfraktion angeht. Und kann man eigentlich fast schon sagen, ne, je mehr oder je kleiner sie werden, desto mehr Cholesterin ist auch in der Regel drin.
Ja, das heißt also, im Prinzip haben die alle irgendwo denselben Inhalt, nur in unterschiedlicher Zusammenmischung. Also
genau,
es ist also wie so ein Barmixer, der irgendwie aus drei Flaschen, ja, Fett irgendwie immer wieder was Neues aufschüttelt, immer wieder neue Cocktailrezepte macht. Also ganz, ich sag mal, so ganz stark voneinander abgegrenzt, von ihrer Struktur her sind die nicht, sind halt verschiedene Klassen, dadurch, dass sie unterschiedliche Zusammensetzungen haben. Und das ist ganz wichtig, sie unterscheiden sich auch nicht nur von dem Fett, Anteilen, sondern auch von den Proteinen, also von den Proteinen, die diese Lipoproteine dann bilden. Gehen wir aber erstmal die ganzen Lipoproteine durch. Das LDL ist dann noch ein bisschen kleiner, noch ein bisschen dichter im Prinzip. Ja, ist zwar immer noch Low Density,
steckt
aber
im Namen, genau.
Halt dichter als Very Low Density und hat dann auch wieder ja klassischerweise die drei Partner. Triglyceride, Cholesterin und dann auch die Phospholipide an Bord. Und dann last not least das HDL, ja, das kleinste Lipoprotein sozusagen,
genau.
Mit der höchsten Dichte, das dann aber auch halt den größten Cholesterinanteil hat. Und das ist auch ein Grund dafür, warum man ja dann im Prinzip auch so ein bisschen unterscheiden kann, sind diese Lipoproteine, haben die jetzt einen günstigen physiologischen Funktion, ja, oder eine weniger günstige physiologische Funktion. Da hat man jetzt lange Zeit gesagt, HDL sei das gute Cholesterin oder sei das gute Lipoprotein und LDL sei das schlechte Lipoprotein. Ist das so?
Ja, also bis zu einem gewissen Maß ist da immer noch ein, ja, ich sag mal, ein gewisses Maß an Richtigkeit drin, aber es ist natürlich nicht mehr wie das Dogma früher, ne? Also es gab ja wirklich vor 20 Jahren in den kardiologischen Fachgesellschaften wirklich immer den Tenor, wer ein hohes LDL hat, der braucht sich um den Rest keine Sorgen machen, und hohes LDL war dann bei Frauen irgendwo 60, 70, 80 Milligramm pro Deziliter, und das ist aber nicht mehr so, ne? Also wir sind mittlerweile schon an einem Dogmenwechsel, dass man eben schon feststellt, dass das HDL, was früher immer gerne als das Hab-dich-lieb-Cholesterin ja auch bezeichnet wurde, das hat man den Patienten und auch den Ärzten ja lange Zeit so beigebracht, dass das eben doch nicht so ist und dass gerade die Wechselwirkung, wenn wir uns jetzt mal das Krankheitsbild der Arteriosklerose angucken, also der inflammatorisch-degenerativen, aber eben auch verfettenden Verengung der Gefäße, dass das viel komplexer ist als einfach nur HDL und LDL. Und deshalb muss man das, glaube ich, da wieder rausnehmen und sagen, ja, HDL spielt natürlich immer noch eine Rolle, aber es ist nicht mehr der Schutzfaktor, der es immer mal war.
Ja, okay. Man ist ja ein bisschen weiter. Man startet, glaube ich, jetzt irgendwie ein bisschen stärker auf den Proteinanteil der Lipoproteine, ne? Und den haben wir jetzt ja noch nicht erwähnt. Also wir haben jetzt die Grundbausteine, die Fettgrundbausteine, die haben wir jetzt alle durchgekaspert. Das haben wir festgestellt, sind letztendlich in verschiedenen Klassen immer dieselben, nur in unterschiedlicher Zusammensetzung. Die Lipoproteine unterscheiden sich aber, was den Proteingehalt oder den Aufbau der Proteine anbelangt, so ein bisschen stärker. Und da gibt es ein paar ja, Proteine, die sollten wir mal erwähnen. Das sind
absolut,
die nennt man auch noch Apo. Lipoproteine, ja, weil Apo ist im Prinzip die Ergänzung halt des Fettes, der Lipide in diesen Lipoproteinen und stellen dann halt diesen Proteinanteil dar. Und da unterscheidet man zwei Apolipoproteine, das ist also Klassen, das ist das Apolipoprotein A und das Apolipoprotein B. Es gibt noch ein paar andere Klassen, aber das sind so ja die wichtigsten, würde ich jetzt mal sagen.
Ja, genau, richtig. Das ist erstmal so eine namentliche Unterscheidung. Wichtig vielleicht da noch zu wissen, dass die Apolipoproteine eben ja nicht nur Transportproteine sind, sondern das sind ja auch Signalliganden. Ne? Gerade wenn wir uns jetzt mal angucken, wie kommt eigentlich nachher so ein Lipoprotein wieder in eine Zelle rein? Da muss es ja Rezeptoren für geben und da steckt eben in dem Apoproteinteil auch die Signalwirkung, also nicht ganz unwichtig.
Ah, das heißt also, der Proteinanteil dient nicht nur dazu, jetzt das Ganze wasserlöslich zu machen, sondern ist auch so eine Art ja, Adresskleber. Ja, auf welche Körperzelle soll jetzt das eigentlich primär transportiert werden? Kann man das so vereinfachend sagen?
Ja, also letztendlich genau das Organ, welches den Rezeptor für das gewisse Apo-Protein hat. Die nimmt dann eben auch diesen Stoff auf, ne? Und die sind natürlich ganz unterschiedlich verteilt, also sowohl in der Muskulatur als auch im Fettgewebe, als auch in der Leber, als auch eben natürlich im Gefäßsystem. Und darüber entscheidet sich dann Schlüssel-Schloss-Prinzip, wer wo reinkommt und wer auch wo wieder rauskommt. Ne? Genau.
Also wichtige Rezeptorenwirkung, ja, also damit die Körperzelle halt das Lipoprotein dann halt auch aufnehmen kann, denn sonst würde das Fett ja gar nicht in die Zelle gelangen. Jetzt hatte ich Apo A und Apo B erwähnt. Welche Unterschiede haben diese Proteine im Wesentlichen?
Genau, also letztendlich haben die natürlich eine unterschiedliche Größe und werden aber auch an unterschiedlichen Orten eben synthetisiert. Also die Herkunft ist eben ganz klar eine andere. Wir haben zum Beispiel eben beim ApoB, das ist das Hauptstrukturprotein von den Chylomikronen und vor allem den LDL-Partikeln. Und das ApoA kommt eben überwiegend aus Leber und Darm und ist an HDL eher assoziiert. Ne? Also je nach Namensgebung sind die eben unterschiedlich beteiligt an dem Aufbau der verschiedenen Dichteklassen der Lipoproteine.
Ja, wobei so ganz klar kann man es dann halt doch nicht aufteilen. Letztendlich ist es genau wie bei den Fetten. Ja, also kommen auch die Apolipoproteine dann halt letztendlich in den verschiedensten Klassen vor. Ja, und es werden sowohl in der Leber als auch im Darm denn teilweise gebildet. Also es wird da ein bisschen komplizierter, wenn man jetzt tatsächlich in die verschiedenen Subklassen reingeht, Apo1, Apo2 und so weiter und so fort. Bei ApoB ist genau dasselbe. Dann wird das Ganze nochmal ein bisschen komplexer, dadurch, dass die Apolipoproteine sich noch weiter verzweigen lassen. Gut, jetzt haben wir irgendwie so ungefähr geklärt, was die Dinger machen und welche Funktion sie haben. Jetzt gucken wir uns mal an, was geht eigentlich schief, wenn wir mal an die Klinik denken, wenn Apolipoproteine sozusagen irre laufen, beziehungsweise Lipoproteine in eine falsche Kurve nehmen. Was passiert dann? Also Lipoproteine, da hast du eben schon das Wort Atherosklerose erwähnt. Also da kommt es zu letztendlich Störungen des Fettstoffwechsels.
Genau, richtig. Und da sind wir erstmal ganz grob orientiert ja in der Krankheitsgruppe der sogenannten Dyslipidemien, also irgendeine Fehlregulation auf Ebene der Lipoproteine, wobei eben natürlich auf der einen Seite es auch einen Mangel geben kann an gewissen Lipoproteinen. Das ist allerdings eine extreme Rarität, also gibt nur wirklich sehr, sehr wenig Menschen, die jetzt einen Cholesterinmangel dadurch erleiden und gewisse Dinge nicht bilden können, sondern es kommt in der Regel zu einem pathologischen Anstieg von einzelnen Subklassen im Bereich der Lipoproteine. Und das ist eben, weil die sich natürlich im Blut befinden und ein maßgeblicher, ich sag mal, beteiligender Faktor bei der arteriosklerotischen Veränderung ist natürlich hochrelevant. Und da ist die Wissenschaft auch klar positioniert. Da gibt es wirklich sehr viele, auch schon langjährig zurückliegende, immer wieder aktuelle Studien, die eben klar sagen, dass gewisse Lipoproteine bei einer gewissen Erhöhung in Zusammenschau mit anderen Risikofaktoren eben deutlich das Risiko für die Arteriosklerose und damit natürlich auch kardiovaskuläre Ereignisse steigert und erhöht.
Ja, man kann da so ganz grundsätzlich unterscheiden zwischen Hyperlipidemien, also da guckt man sich eigentlich, welches Lipid ist erhöht, also beispielsweise eine Hypercholesterinämie, da ist das Cholesterin erhöht, oder eine Hypertriglyceridämie, genau. Da sind die Triglyceride erhöht, oder halt kombiniert gibt es auch, ne, also Triglyceride und Cholesterin erhöht ist, oder man guckt sich die Lipoproteine an, wobei das eine natürlich vom anderen abhängt. Dann hat man eine Hyperlipoproteinämie, das ist meist erhöhtes HLDL oder auch ja, das umgekehrte Hypolipoproteinämien, genau. Eher selten, also eher zu selten, wenig. Ja. Lipoprotein gebildet wird, dann sogenannten Dyslipoproteinämien, wo halt die Zusammensetzung der verschiedenen Lipoproteine dann nicht so stimmt, wie es eigentlich sein sollte. Beispielsweise zu viel HDL, zu wenig LDL und so weiter und so fort. Ja, so eine Hypercholesterinämie, ja, also ein zu viel an Cholesterin, was passiert da?
Ja, also es ist ja erstmal eine klassische Fettstoffwechselstörung, die durch einen erhöhten Cholesterinspiegel im Blut gekennzeichnet ist, wobei man da eben auch natürlich heute in der Klinik ganz klar differenzieren muss, ja, welches Cholesterin oder welche Subklasse ist denn jetzt einfach erhöht. Man hat früher ja wirklich einfach nur brutal auf den Tisch gelegt, pass auf, dein Cholesterin, dein Gesamtcholesterin ist erhöht. Da weiß man eben heute, man muss das viel differenzierter sehen, das Ganze. Trotzdem ist die alte Definition immer noch ein Grenzwert von 200 Milligramm pro Deziliter. Allentscheidend ist aber wirklich, wie sieht es denn mit den Subklassen aus? Und da schaut man sich heutzutage eben ganz klar vor allem natürlich das LDL an. Das ist ja so das Molecule of Interest geworden. Und wenn das eben zu hoch ist und gewisse Grenzwerte überschreitet, dann steigt eben auch fast proportional das Risiko für arteriosklerotische Entwicklungen. Man muss immer dazu sagen, im Kontext anderer Risikofaktoren. Und das Ganze kann man natürlich nochmal unterteilen und unterscheiden, zum Beispiel in eine ganz wichtig angeborene primäre, also hereditäre Hypercholesterinämie und oder eine sekundäre, also eine erworbene Hypercholesterinämie. Ja,
das Letzteres ist dann häufiger. Ne? Das
genau,
ist das, was
absolut.
Man dann halt in der Praxis am häufigsten sieht, sind die sekundären Hypercholesterin meist durch Fehlernährung dann ausgelöst, während die angeborenen familiären ja schon dramatisch sein können, weil das in der Regel dann schon zu starken Fettstoffwechselstörungsentgleisungen kommt. Ja, also da kommen tatsächlich dann noch sehr, sehr hohe, teilweise absurd hohe Cholesterinwerte vor, die man jetzt, ich sag mal, im Rahmen eines Diabetes oder einer Ernährungsstörung jetzt gar nicht sieht.
Erklären kann. Ne? Genau. Ja.
Jetzt mal ganz kurz, Cholesterin hat mir eben gesagt, böse, wenn es an der falschen Stelle ist. Wie entsteht denn das oder wie hängt denn das Cholesterin mit dieser Atherosklerose, also mit Gefäßveränderungen zusammen, was ja ein Risikofaktor ist? Also wie ist da der Prozess? Klemmt sich das LDL jetzt an die Gefäßwand und kapert sozusagen die Gefäßwände oder was passiert da genau?
Ja, das ist also sicherlich eine der im Moment immer noch spannend diskutierten Fragen, in welchen zeitlichen Abständen welche Mechanismen genau stattfinden. Aber zum gegenwärtigen Zeitpunkt kann man, glaube ich, klar sagen, dass eine Schädigung unseres Endothels, also sprich unserer Gefäßinnenwand, zum Beispiel aufgrund von Rauchen, aufgrund von einem schweren Bluthochdruck, aufgrund von anderen Risikofaktoren, permanenter Stress, dass das eben eine gewisse Durchlässigkeit bedingt. Das heißt, es kommt zu einer Schädigung der endothelialen Integrität, sag ich jetzt mal. Und dadurch rutschen eben vor allem diese Fettmoleküle, gerade das LDL-Molekül, gibt noch ein paar andere, eben im Rahmen eines entzündlichen Prozesses, der sich dann so, ich sag mal, fast subendothelial abspielt, rein in einen Raum, der dann ja mehr oder weniger den Ort des Geschehens darstellt. Und das führt dann eben zu einer Entzündung, zu einer Oxidation dieser Fette, zu den Immunzellen angelockt. Und das Ganze führt am Ende dann dazu, dass irgendwann Verengungen entstehen. Das passiert alles nicht in der Kürze, das sind keine Monate oder Wochen, sondern das sind eben Jahre bis Jahrzehnte. Aber das LDL und die Blutfette, die Lipoproteine, sind eben typische Treiber der Entstehung von solchen arteriosklerotischen
Plaques. Das heißt also, die Lipoproteine lagern sich letztendlich an der falschen Stelle ab, ne? Erreichen nicht ihre Zielorgane, sondern bleiben irgendwo in der Gefäßwand hängen, ja? Und erzeugen dort halt irgendwo Entzündungen in der Gefäßwand. Und das macht die ganze Sache halt gefährlich. Und diese Fette lagern sich dann tatsächlich in der Gefäßwand ein und führen dann dazu, dass es hier zu einer Hypertrophie kommt, ja, zu einer Bildung von Auflagerungen kommt, zur Bildung von sogenannten Plaques kommt, die dann das Gefäß stückweise dann halt auch verlegen. Gut, also das wichtig, ja, also Cholesterin quasi an der falschen Stelle kann dann halt diese Atherosklerose auslösen. Jetzt was kann man therapeutisch jetzt bei Fettstoffwechselstörungen machen? Also ich habe jetzt eine falsche Zusammensetzung der Lipoproteine, ich habe zu viel Cholesterin oder zu viel Triglyceride. Muss ich das hinnehmen oder gibt es da eine Möglichkeit, sozusagen einzugreifen therapeutisch?
Ja, das ist im Moment wirklich erstens mal eine super schöne Frage, weil das ist ja im Moment das immer massiv stabil geschliffenere Schwert der Kardiologen, nämlich eine Therapie der Blutfette. Und wir haben natürlich ganz viele Möglichkeiten und Waffen gegen zu hohe Blutfettwerte. Mal angefangen natürlich bei Lebensstilveränderungen. Also es ist einfach klipp und klar bewiesen, dass gerade Muskelaktivität, Muskelmasse, körperliche Betätigung positiv einwirkt auf unser Lipidprofil. Das heißt, man kann dadurch dann ein potenzielles LDL absenken. Man kann ein immer noch, teilweise protektives HDL dadurch auch positiv nach oben beeinflussen, also ganz klar Bewegung. Dann können wir über die Ernährung natürlich darauf einwirken, wobei da auch Grenzen gesetzt sind, muss man klar sagen. Da muss man schon sehr hart an der Schraube drehen. Wir können unseren Stress regulieren, wir können dazu beitragen, dass andere Stressoren, die eine Arteriosklerose befeuern, reduziert werden, also sprich Rauchen beispielsweise, den Bewegungsmangel nochmal genannt. Und da müssen wir auch eben knallhart drüber sprechen. Wir haben eine sehr breite Armada an lipidsenkenden Medikamenten, mit denen man eben doch sehr erfolgreich heutzutage auch Lipoproteine nach unten drängen kann. Ne? Das ist also wirklich Wahnsinn. Da tut sich sehr viel und das ist wahrscheinlich auch die Zukunft im Moment der sogenannten Präventionsmedizin in der kardiovaskulären Vorsorge.
Ja, das heißt, finde ich ganz interessant, dass du gesagt hast, dass man mit der Ernährung im Prinzip nicht hundertprozentig klarkommt, ne, weil das Problem ist halt bei Fetten, sie werden halt auch vom Körper selbst gebildet,
absolut,
nicht nur aufgenommen. Ne, also wir hatten es ja eben gesagt, Cholesterin auch ein Stoff, der vom Körper selbst produziert wird und zwar nicht in geringen Mengen, sondern in rauen Mengen, ja, weil er halt auch überall gebraucht wird.
Absolut.
Dito mit Triglyceriden, die halt im Körper auf- und abgebaut werden. Also im Prinzip gar nicht so einfach, jetzt durch die Zufuhr oder die Verringerung der Zufuhr da eine wirklich signifikante Wirkung zu erzielen. Ne? Klar, in Hungerzuständen, in extremen Hungerzuständen sieht man da natürlich was, aber ich sag mal, es ist nicht so einfach, jetzt so in seiner normalen Ernährung da wirklich einen großen Effekt zu erzeugen. Also es gibt mittlerweile sozusagen früher hat man gesagt, okay, bloß keine Eier essen, zu viel Cholesterin drin. Ja,
herrlich.
Davon ist man mittlerweile auch abgegangen, weil man festgestellt hat, ja, so einen großen Effekt hat das gar nicht. Also diese Frugalität, die ich da in der Ernährung durchhaue, die spiegelt sich dann gar nicht in der Veränderung der Blutwerte am Ende wieder, weil ja der Körper halt irgendwie so seinen eigenen Plan hat. Jetzt hast du die Lipidsenker erwähnt, da kann man ja an verschiedenen Stellen angreifen. Ne? Also man kann sozusagen genau das, was ich jetzt eben angesprochen habe, nämlich die Synthese beispielsweise von Cholesterin, die kann man ja unterbinden.
Und ganz
dadurch
genau.
Und quasi das Cholesterin so ein bisschen abräumen. Was gibt es denn da für Medikamente, die genau das machen?
Ja, also das ist sicherlich die Medikamentengruppe, die ja schon echt alt ist mittlerweile, schon lange auf dem Markt. Deshalb hat man auch viele Langzeitdaten natürlich dazu gesammelt. Das sind ganz klar natürlich die sogenannten Statine, wie sie eben auch gerne genannt werden. Ne? Ich meine, da steckt ja der Name Stat drin, also sozusagen etwas in einen ruhenden Zustand versetzen. Und genau das können sie, dass sie praktisch die Enzymkaskade oder beziehungsweise ein spezielles Enzym in der Leber dafür blockieren, um Cholesterin herzustellen. Und das ist eben der sogenannte HMG-CoA-Reduktase-Hemmer oder CSE-Hemmer auch genannt. Und das sind wirklich sehr potente Medikamente, die es in ganz vielen verschiedenen Generika-Formen mittlerweile gibt und die wirklich ihren Job, ich glaube, tagtäglich millionenfach in Deutschland ziemlich gut machen.
Genau, dann kann man auch die Resorption von Cholesterin irgendwo eindämmen. Ne? Das sind die sogenannten Resorptionshemmer, ja, beispielsweise Ezetimib. Ja?
Genau.
Also da verhindert man dann, dass durch den Darm quasi Cholesterin, durch die Darmzotten Cholesterin resorbiert wird. Das ist also eine andere Möglichkeit, also entweder die Synthese oder halt die Zufuhr von Cholesterin irgendwie zu beeinflussen. Ja, auch bei den Triglyceriden kann man ähnlich irgendwie losgehen. Bloß die Triglyceridproduktion, jetzt die Endogene im Körper zu hemmen, das ist jetzt nicht ganz so eine gute Idee, weil auch gebraucht werden. Aber ja, man kann zumindest irgendwie versuchen, Triglyceridkonzentrationen zu senken. Also gibt es auch eine ganze Menge Medikamente, die Fibrate, wobei man eigentlich gar nicht so richtig weiß, wie die das machen. Ne? Das ist
richtig,
irgendwie das
genau.
Witzige. Ne? Also ein Medikament, das irgendwie auch seit Jahrzehnten eingesetzt wird, aber so einen richtigen Plan, warum das so ist, hat man gar nicht.
Nee. Was man auf jeden Fall nochmal erwähnen muss, ist den PCSK9 Pathway. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast. Wahrscheinlich schon, aber es ist ein furchtbarer Begriff, der dahinter steckt, ne, in dieser Abkürzung. Das ist aber im Moment so wirklich das am meisten diskutierte Molekül, die meist diskutierte Stoffgruppe. Das sind nämlich sogenannte Pro-Protein-Konvertase-Subtilisin-Kexin-Typ-9 Komplexhemmer.
Wow. Also, jetzt wird's
genau,
wild.
Also furchtbar. Das sind aber sehr potente Medikamente. Da gibt es einmal monoklonale Antikörper, also die klassischen MAPs, nämlich Evolumab, Alirocumab, und dann gibt es eine sogenannte Small Interfering RNA und das finde ich wirklich einen spannenden Ansatz. Das ist das im Moment einzig verfügbare Medikament, ist das Inclisiran, so wird es genannt. Und das ist halt wirklich genial, denn da kann man mit einer sehr geringen rhythmischen zeitlichen Gabe, also durchaus nur ein, zweimal pro Jahr, alle paar Monate, dafür sorgen, dass es eben zu einer dramatischen Senkung der endogenen LDL-Synthese kommt, deshalb sehr potent und das ist wahrscheinlich wirklich die Zukunft einer sehr potenten LDL-Senkung, gerade für Menschen, die die Statine eben nicht vertragen. Allerdings noch schweineteuer.
Ja, das ist bei allen Medikamenten, die frisch auf den Markt kommen, ist der Preis meistens horrend. Vielleicht ganz kurz nochmal zum Wirkmechanismus, wie die das machen. Ne? Also normalerweise diese PCSK9, ne, die bindet an die LDL-Rezeptoren an den Leberzellen und ja, fördert den Abbau der LDL-Rezeptoren in den Lysosomen. Und wenn man das halt hemmt,
genau,
dann passiert das Gegenteil. Es werden nämlich mehr LDL-Rezeptoren ausgeprägt und dadurch halt auch mehr LDL aus der Blutbahn entfernt. Also man bringt die Leber so ein bisschen in den Turbo-Modus sozusagen, dass LDL jetzt hier zu killen,
zu senken,
quasi.
Genau,
aus dem
aufzunehmen, genau, richtig. Und aus dem Blut heraus zu bingen sozusagen.
Ja. Das macht man aber momentan, muss man dazu sagen, meistens als Second-Line-Therapie. Ne?
Genau.
Also weil das ist einfach zu teuer, wenn man jedem diese Wirkstoffe irgendwo reinknallen würde, dann wäre die GKV bald am Ende. Ja?
Richtig.
Also die Kosten liegen da so im vierstelligen Bereich pro Jahr und die werden eigentlich nur da eingesetzt, bei den ganz harten Fällen, die wir eben schon so ein bisschen angedeutet haben, nämlich bei den familiären Hypercholesterinämien, ne? Also da, wo ich wirklich massiv zu viel Cholesterin im Blut habe.
Genau.
Und das sind dann Leute, haltet euch fest, die dann auch in sehr jungen Jahren schon eine Atherosklerose bekommen. Ne? Also normalerweise Atherosklerose, ja gut, unter Brüdern gesagt, wenn ich jetzt irgendwie so mäßig schlecht lebe, dann manifestiert die sich so, zwischen dem 50. und 60. Lebensjahr und dann geht es dann munter weiter. Also das klassische Infarktalter betrete ich dann. Aber bei den familiären geht das halt ganz, ganz früh los. Also kannst du mal so ein Beispiel geben, was bei einer familiären Hypercholesterinämie war?
Also da gibt es Leute, die sind mit 30, 35 haben die ihre ersten manifesten Herzinfarkte. Ne? Also so Fälle sind da bekannt und genau daher kommt ja, glaube ich, auch die Idee unseres Gesundheitsministeriums, ne, das gesunde Herzgesetz, dass man eben Kinder schon screent auf solche familiären Risikoprofile. Da kann man jetzt vielleicht noch einmal einwerfen, weil wir es noch nicht wirklich thematisiert haben. Es gibt ja noch einen Stoff, das Lipoprotein A, was auch logischerweise wieder ein Lipoprotein ist, was auch genetisch determiniert ist, also einen hereditären Hintergrund hat und ja im Moment noch wenig beeinflussbar ist, wo auch die Empfehlungen wurde jetzt brandaktuell, Gott sei Dank, in Spanien, in Madrid auf dem Europäischen Kardiologenkongress vorgestellt, dass es jetzt endlich Einzug erhält in Empfehlungen, das einmal lebenszeitlich zu messen und zwar so früh wie möglich. Und damit fischt man eben Menschen raus, die potenziell dann wirklich sehr frühe Herz-Kreislauf-Ereignisse haben, wenn sie denn zum Beispiel eine familiär bedingte LDL-Erhöhung haben und dann auch noch ein Lipoprotein A. Bei denen muss man einfach früh auf die Bremse treten und dann teilweise auch eben medikamentös tätig werden, damit die das hohe Lebensalter erreichen.
Das heißt also, wir haben da schon ein schönes Arsenal, um in diesen Fettstoffwechsel einzugreifen, ja. Aber man muss halt immer gucken, worum handelt es sich hier. Ist es jetzt mehr sozusagen die übliche Convenience-Krankheit des älteren Mannes oder der älteren Frau oder ist es wirklich tatsächlich eine stark beeinträchtigende angeborene Fettstoffwechselstörung, wo man halt mit ganz anderen Kanonen knallen muss. Ne? Und das findet dann natürlich auch entsprechend dann den Widerhall in der Therapie. Ja, ich denke mir, wir haben das Thema so kursorisch ganz gut abgedreht. Ne? Also da gibt es sicher noch eine Menge Sachen, die ihr nachlesen könnt, zum Beispiel im Flexikon. Was jetzt die einzelnen Formen anbelangt, die ganzen Apo-Lipoprotein-Subklassen und so weiter. Sofort ein abendfüllendes Thema, mit dem ihr euch dann leicht beschäftigen könnt. Das werden wir jetzt aber nicht tun, weil unsere Zeit ist wieder zu Ende. Moritz, vielen Dank, dass du mitgemacht hast.
Sehr gerne.
Und euch da draußen fürs Zuhören und bis bald. Ciao.
Macht's gut. Ciao.